So, ich habe gerade wieder gemerkt, dass ich es total hasse, auf der Bühne zu stehen und ich bin nur ein bisschen aufgeregt, also ja, aber egal, wer von euch ist denn unter 16? Genau, für euch haben wir was ganz Besonderes hinterlegt und zwar könnt ihr euch das beim Ausgang bei Agnes abholen. Bitte spielt doch mal kurz die Anleitung ein.
Natürlich aus dem Hause sanfte Verführung.
So. Ja, apropos Verführung, es soll nämlich heute um Sex gehen. Deswegen alle unter 16 bitte raus. Also, genau, nee, Scherz. Thema ist ja heute, wie immer, oft bei Predigten Gottes Liebe und ja, Revolution stand eben noch irgendwo dran, genau. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich und unchrist oder unfromm gesagt, wer von euch denkt denn nicht manchmal, wenn man an Liebe oder Beziehung denkt, so manchmal über Sex nach? Okay, rhetorische Frage, keiner meldet sich jetzt. Aber ich war vor einem halben Jahr irgendwann mal wieder mit meinen Gedanken da angelangt und dachte eigentlich, oh, voll geiles Thema. Will ich mal drüber predigen, mal so richtig schön auf die Kacke hauen und nicht immer um den heißen Brei drum reden, wie die meisten das dann immer machen, ne? Ja, passt auch genau zur Revolution. Schließlich hat uns Gott vom Gesetz befreit und das ist ja genau das Thema Anarchie. Das heißt ja auch so vom Gesetz weg, ne? Ja, und freie Liebe, Woodstock etc. hat mir mein Papa da irgendwie mal so erzählt. Er kommt aus der Generation, da dachte ich, voll perfekt. Ja, dann wollte ich anfangen, die Predigt zu schreiben. Und mir ist aufgefallen, abgesehen von dieser Ehebruchstelle, spricht Jesus gar nicht über Sex. Ja, blöd gelaufen. Aber mehr als 90% des gesamten Internets besteht aus Pornoseiten, also ist es zumindest für die meisten Menschen ein sehr wichtiges Thema. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das für Jesus kein Thema? Ich meine, was so vielen Menschen so wichtig ist, kann ihm das echt egal gewesen sein? Und ich glaube eigentlich nicht, weil Jesus ist ja nicht umsonst, Gott ist ja nicht umsonst Jesus Mensch geworden. Und damit überhaupt erst für uns fassbar und anfassbar geworden. Und er hat auch nicht nur unsere Sünde getragen, wie das immer so schön heißt, es spricht sich so schön, sondern er hat auch unser Menschsein getragen. Und das heißt, er hat all das, Gefühle, Freude, Schmerz, Liebe, alle Ups und Downs, hatten wir auch mal eine Predigt drüber, glaube ich, hat er alles auch erlebt. Ja? So, also spätestens in Jesus sehen wir einen total menschlichen, emotionalen Gott, der sich rühren lässt, der trauert um seine Geliebten, der weint um eine Stadt, also ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser als viele Menschen, aber Jesus werden die Veränderungen an seinem Körper in der Pubertät und auch die ganzen Hormonschübe sicherlich nicht entgangen sein, bin ich mir relativ sicher. Also wird er die Problematik gekannt haben. Hat er Sex dann also einfach ignoriert? War er einfach ein Übermensch? Also okay, er war Gott, aber er war auch Mensch, immerhin. Oder haben die Evangelisten sie einfach, also die ganzen Bibelschreiber, die einfach rausgestrichen, weil Sex halt nicht jugendfrei ist. Naja, was ich heute versuchen möchte, euch zu zeigen, dass die Bibel und auch Gottes Liebe auch mit Sex zu tun haben kann. Und genau, deswegen habe ich da mal was vorbereitet. Ich studiere ja gerade Theologie, weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich dachte, wir gehen da mal ganz wissenschaftlich ran. Agape können vielleicht einige irgendwo da drin lesen. Nee, nicht ganz, aber ich habe es auch auf Deutsch. Also, ich lese einfach mal den Text vor. Wie mich der Vater liebt, tue ich euch auch, indem ich euch liebe. Bleibt in meiner Liebe. Immer, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude sich erfülle oder auch voll werde. Dies ist mein Auftrag, damit ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Und größere Liebe als diese hat keiner, dass jemand sein Leben hergebe um seines Freundes willen. Seid ihr meine Freunde, immer wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Auch nenne ich euch nicht Knechte, weil der Knecht nicht weiß, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich vom Vater habe, euch kundgebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch hingestellt, damit ihr hingeht und Frucht tragt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das trage ich euch auf, damit ihr einander liebt. ist aus Johannes 15, Vers 9 bis 17, seht ihr vielleicht. Genau. Und ich finde da zwei Stellen ziemlich markant, oder sind mir zumindest aufgefallen so beim Lesen. Einerseits finde ich ganz am Anfang gleich so, bleibt in meiner Liebe. Das hört sich für mich fast wie so eine Warnung oder so eine Mahnung an. Deswegen finde ich, es ist etwas sehr Wichtiges und es wird auch immer wiederholt im Text. Und dies ist mein Auftrag, damit ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Das scheint auch irgendwie wichtig zu sein. Ja, das sagt er nämlich gleich zweimal. Einmal in der Mitte und am Ende nochmal, damit es hängen bleibt, was man ja immer machen soll. So, und warum ist es jetzt so wichtig, in Gottes Liebe zu bleiben? So, und was heißt es überhaupt? Glücklicherweise hat Jesus das erklärt. Da steht nämlich auch, euch habe ich zum Freund erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch Freunde genannt. Nicht wir müssen ihn suchen zwischen all diesen Religionen und Göttern, die wir auch in der globalisierten Welt so kennen und auch in Berlin, sondern Jesus hat dich ganz persönlich erwählt, bevor du ihn überhaupt erwählen konntest. Und damit hat er dir auch ein Versprechen gegeben. Und zwar, dass dein Leben mit ihm, mit dem Vater, nicht sinnlos ist, sondern er hat dir einen Sinn gegeben. Er hat dir versprochen, dass dein Leben Frucht trägt und diese Frucht bleibt. Genau, er hat uns hingestellt, wie er sagt, damit wir Frucht tragen. Wir sollen also in Jesu Liebe bleiben, damit wir direkt zu Gott, unserem Vater, kommen können. Und nur wenn diese direkte Beziehung einigermaßen stimmt, können wir also in Gottes Liebe bleiben und uns auch einander lieben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Von Jesus lernen wir sozusagen selbst erst zu lieben. Das habe ich gestern unter anderem wieder ganz krass erfahren. Also ich arbeite gerade auch in der Bäckerei und hatte ich gestern einen 9-Stunden-Tag und das war irgendwie, ja, ist jetzt nicht so mein Traumjob und das Team ist jetzt auch nicht so mega und ich war einfach total fertig und genervt am Ende und die Hamburger Straßen sind jetzt auch nicht die besten für ein Fahrrad und ich dachte mir einfach nur, oh, bleibt doch einfach alle zu Hause und genau, ich will einfach nur in meinem Bett schlafen oder so und dann dachte ich mir, oh, wieso, also dachte ich auch so drüber nach, krass, eigentlich müsste ich jetzt noch den ganzen Leuten, die mitten auf der Straße stehen bleiben, vergeben und die lieben, weil die sind ja auch alle Gott gemacht und genau, da habe ich halt gemerkt, ja okay, so von uns selber kommt diese Liebe, die wir manchmal so verspüren für Menschen oder für irgendwelche Dinge, kommt auf jeden Fall nicht von uns, weil wir sind endlich, ne? Ja, und diesen Auftrag zu lieben, also aus ihm heraus zu lieben, was glücklicherweise der Fall ist, das hat er uns nicht gesagt wie Knechten. Also das ist kein Auftrag wie, ja, besorg mir mal ein Packen Milch oder so. Das sagt er uns als Freund, sozusagen als weiser Ratschlag, könnte man vielleicht sagen. Weil er möchte, dass wir diese Liebe, die wir von ihm erfahren, auch untereinander erfahren. In Vers 13 sagt uns Jesus auch, wie wir uns untereinander lieben können, aus ihm heraus. Nämlich, größere Liebe hat keiner, als dass jemand sein Leben hergebe um seines Freundes willen. Also ich habe mir das früher, bis ich diese Predigt geschrieben habe, immer ein bisschen dramatisch vorgestellt. Da steht ja auch in einigen Übersetzungen sein Leben lassen und ja, und dann schmeißt man sich vor dem besten Freund, weil der unter Beschuss steht und da ist gerade voll der Western am Laufen und keine Ahnung, man muss halt sterben, ne? Und aber ich habe dann nochmal, also ein bisschen Griechisch habe ich schon gemacht, habe nochmal nachgeguckt und da steht halt nicht Leben von wegen leibliches Leben, da steht Psyche und Psyche kennt ihr bestimmt, das ist die Seele. Das Leben und die Seele. Und da steht auch nicht hergeben oder lassen, also so von wegen fallen lassen, sondern da steht, das ist so ein Wort, das kann zwar alles heißen, aber besonders heißt es setzen, stellen, legen, also was ganz bewusst machen, dass jemand sein Leben hergebe, dass er es einsetzt für seinen Freund. Also Jesus will gar nicht, dass wir sterben, also er fordert uns einfach heraus, oder er fordert uns auf, zu dienen für ihn und aus ihm heraus und er gibt uns die Kraft dazu. Hat ein bisschen einen anderen Sinn, als ich bisher dachte, aber bin ich ganz froh, dass ich das herausgefunden habe, weil somit macht für mich auch diese Wendung, das Kreuz auf sich nehmen, wieder macht überhaupt erst Sinn. Das heißt nämlich ganz einfach, sich gegenseitig einander in Liebe zu dienen. So, das Thema war aber, glaube ich, Revolution. Genau, für Jesu Revolution heißt das, was ich gerade alles so schön hergebetet habe, heißt, dass wir von unten dienen sollen, also nicht, dass diese Revolution von unten stattfindet. Wir hatten ja eben gehört von Wikipedia, gewaltsamer Umsturz oder so, ne? Aber Gottes Revolution findet von unten statt. Durch seine Liebe werden wir überhaupt erst selbst liebesfähig oder gesellschaftsfähig. All die Wunden, die wir im Laufe unseres Lebens durch die Nichtliebe, also durch Sünde, erfahren, ja, die macht er wieder heil und damit können wir überhaupt erst in dieser Welt überleben und auch wieder lieben lernen, selbst wenn wir selbst nie geliebt worden sind. Ja, genau, da könnt ihr vielleicht auch im nächsten Update mal oder das, was heute rauskommt, noch was dazu lesen. Da steht ein Interview mit einer, die arbeitet mit Drogenabhängigen, Leute, die nie von Gott gehört haben und durch ihn einfach loskommen von dieser Sucht, die echt nie Liebe in ihrem Leben erfahren haben und durch Jesus plötzlich anderen dienen, einfach weil sie Gott kennengelernt haben. Genau. Und also diese ganze Liebe ist ja nicht einfach nur so eine Einmanngeschichte, sondern Gott hat uns für Beziehungen geschaffen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Zuallererst hat Gott uns geschaffen, weil er uns wollte, weil er eine Beziehung zu uns haben wollte. Aber diese Beziehung funktioniert ja nicht nur von Gott zu Menschen, sondern auch von Menschen zu Menschen. In der Schöpfung steht ja, dass als Adam da so alleine rumstand, hat er hat kein Tier, keine Pflanze, nichts geholfen, der war immer noch alleine. Also wurde ein zweiter Mensch geschaffen. Und die Frau ist also damit jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Ersatzteil, das ist nicht falsch zu verstehen. Da ist auch eine ganz gute Klausel in der Bibel sozusagen drin, dass man es nicht so versteht. Entschuldigung. Und zwar in Genesis, 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also nicht als Mann oder Frau oder als Mann und er schuf auch einen Menschen als Frau, sondern er schuf den Menschen als Mann und Frau zu seinem Ebenbilde. Das heißt, nur in Gemeinschaft können wir diesem Ebenbild Gottes, was wir aus dem Paradies kennen, überhaupt erst gleichkommen. Und das wirkt sich auch auf die Revolution aus. Wir können nicht von alleine irgendwie die Welt retten. Wir können nicht alleine uns hinstellen und sagen, hey, Gott liebt euch. Dann wirken wir wie diese ganzen Menschen, die Schilder hochhalten. Und also ich finde die immer ein bisschen lächerlich. Aber genau. Also sei es als Paar, in Freundesbeziehung oder in der Gemeinde, wo Menschen sich gemeinsam nach Gott ausrichten, da richtet Gott sie auch aufeinander aus. Und das, finde ich, ist für mich also die Revolution, die Gott für uns ja, geplant hat oder vorhat. Und so entsteht auch eine ganz andersartige Gesellschaft. In dieser Gemeinschaft sind wir quasi befreit dazu, wieder wir selbst zu sein und uns mit all unseren Schwächen und auch mit unseren Stärken einzubringen und uns auch verändern zu lassen, wenn wir das vielleicht nötig haben. Wir werden davon befreit, uns um uns selber zu kreisen oder einfach von dieser Liebe zu uns selbst oder ja, diese Liebe zu vielleicht anderen Dingen. Wir werden befreit dazu, die an andere weiterzugeben. Und diese Gemeinschaft oder diese Gesellschaft, die dadurch entstehen kann, das ist halt nicht vielleicht, wie uns der Kapitalismus dieser Welt klar machen möchte, eine Gesellschaft des Überflusses, 500 Donuts für alle, sondern ich weiß nicht, wer von euch Shane Claiborne kennt, aber das ist, der hat ganz viel darüber geschrieben, der nennt das eine Gesellschaft, das genug ist, es ist genug für alle da. Und da bleibt nichts übrig, Gott hat genau für jeden geplant und auch berechnet quasi. Genau, und das entsteht nur durch diese Liebe, die Gott in uns bewirkt, dieser Wandel. So, jetzt habe ich eine ganze Menge zu Revolution gesagt und zu Gesellschaft. Jetzt noch der Bogen, was hat das jetzt mit Sex zu tun? Hatte ich ja am Anfang mal angeschnitten, das Thema. Also ich weiß nicht, Sex an sich ist ja eigentlich keine Sünde. Ich hoffe, das ist für viele nicht neu. Aber das glaubt vielleicht die Mehrheit der Nicht-Christen über die Kirche noch, und ich finde auch noch viel zu viele Christen glauben, dass Sex eine Sünde ist, aber für die, die es, also Sex ist eigentlich also einer der ganz ersten Kirchenväter, der die Kirche maßgeblich beeinflusst hat. Das war Augustin, den kennt ihr vielleicht. Da gibt es so ein Lied von Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Genau. Der hatte, bevor er sich bekehrt hat, hatte der halt 8 Jahre ohne Ehe mit einer Frau zusammengelebt, hatte einen Sohn mit der. Und dann, als er plötzlich Christ wurde, dachte er, oh Gott, mein Leben vorher war so sündig. Und deswegen hat er geschrieben, oder hat er es halt so formuliert, dass alle verstanden haben, Sexualität ist eine Sünde, und leider glaubt das bis heute die Mehrheit der, ja, oder glauben es viele, dass Sex an sich eine Sünde ist. Sünde ist aber, wenn unsere Beziehung zu Gott unterbrochen ist. Und da Sex ja von Gott, also da es etwas ist, was in uns ist, kann es an sich keine Sünde sein, sondern Sünde ist, wenn wir uns von Gott abwenden oder wenn etwas zwischen uns und Gott steht. Wenn Sex sich in den Weg zwischen Gott und uns stellt, dann ist Sex die Sünde. Wenn wir nicht aus Gottes Liebe heraus handeln oder wenn eine Liebe zu etwas anderem, zu uns selber, zu jemand anderem oder zu Geld oder zu Musik oder wenn Gier, Eifersucht, Stolz oder sonst eine Sucht irgendwas größer ist als die Liebe zu Gott oder zwischen uns und Gott steht, dann ist das Sünde. Was Gott aber für uns möchte, ist eine Liebe, die zur Liebe befreit, die nicht bindet. Und das kann eben nur Gottes Liebe. Was jetzt Gott und Punks vereint und auch Hippies und was wer alles sonst noch revolutionär veranlagt ist, das ist, dass sie alle diese Grenzen, die durch Gesetzlichkeit eingesetzt werden, die finden das, findet Gott, so wie auch die Punks finden es ja scheiße. Ne? Was aber die Punks machen und auch die Hippies, die rebellieren innerhalb dieser Gesellschaft, versuchen sich einen Freiraum zu schaffen, indem sie rebellieren und diese Gesetze ja, für sich außer Kraft setzen. Allerdings gelten die für den Rest der Welt noch. Das heißt, die Gesetze bestehen noch. Gott befreit uns aber von diesen Grenzen generell. Er sagt nicht, das Gesetz ist vorbei oder er hebt es nicht auf, aber er sagt, wir leben nicht mehr aus dem Gesetz heraus, sondern aus seiner Gnade heraus. Wir müssen nicht mehr nach dem Gesetz handeln, um vor ihm gerecht zu sein. Das ist übrigens das, was vor genau 500 Jahren Luther gesagt hat, dass wir nicht was tun müssen, um gerecht zu werden, sondern dass wir aus Gottes Gnade heraus gerettet sind. Und das Blöde bei Gesetz ist ja, das hört sich immer nach Verbot an und nach du darfst nicht und du sollst nicht. Ne? Aber eigentlich, was ich auch jetzt erst von einer Predigt gelernt habe in Hamburg, ist, wenn Gott uns Gebote gibt oder sowas wie du sollst nicht töten und du sollst den Sabbat halten und du sollst keine anderen Götter haben, das ist nicht, weil Gott es irgendwie gut tut, sondern weil uns es gut tut. Das ist, weil, Gott selber tut es nicht weh, wenn ein anderer Mensch stirbt. Aber es tut uns vielleicht nicht gut und dem anderen auch nicht so. Das Ding ist halt, Gott kennt uns ein bisschen besser als wir selber. Er hat uns schließlich gemacht. Und deswegen hat er auch einen Raum für Sex geschaffen. Das ist die Ehe. Und ich habe das mal mit einem Sicherheitsgurt im Auto verglichen. Der Autohersteller hat auch den Sicherheitsgurt ins Auto gesetzt. Das bringt dem nicht viel. Gott bringt das Sexverbot vor der Ehe auch nicht viel. Aber uns steht es frei, den Sicherheitsgurt zu benutzen. Wenn es schützt uns in Unfällen auf jeden Fall. Aber wir sind frei, den zu benutzen oder nicht. Durch Gottes Liebe werden wir aber von diesen Grenzen des Gesetzes befreit. Wir müssen es nicht tun, um vor Gott zu bestehen. Wir müssen den Sabbat nicht halten, wenn wir nicht wollen. Allerdings, wenn wir in die Welt schauen voller Workaholics und Leute, die voller Burnout-Syndrome, dann sehen wir, dass ein Sabbat vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Und Gott will uns dazu befreien, aus seiner Liebe herauszuleben, sodass Sex halt nicht das letzte Ziel bleiben muss, so wie es halt durchs Internet vermittelt wird mit 90-99% Pornoseiten, ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall sind es eine Menge, sondern Gott befreit uns dazu, dass Sex ein krasses Zusatzgeschenk wird zu einem Leben in Gemeinschaft und unter seinem Segen. Er hat uns herausgesetzt, Wo steht das? Kannst du den Text nochmal? Auf jeden Fall, er hat uns herausgestellt, damit wir Frucht tragen, damit wir, ja, damit wir in dieser Gesellschaft Gottes Liebe verbreiten. Und lasst uns einfach nicht durch die schönste Nebensache der Welt davon abhalten, Gottes Liebe in die Welt zu setzen. Amen. Ja.